Deutschlandfunk. Der Tag.
Tag 1. Nachdem Bund und Länder einen großen Teil der Corona-Einschränkungen wieder gelockert haben und kaum verwunderlich, die Meinungen sind gespalten, quer durch alle Lager. Für die einen unverantwortlich und viel zu früh, für die anderen längst überfällig, die Lockerung. Kanzleramtschef Helge Braun heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk mit einer Erklärung.
Wir leben nicht jetzt nach der Pandemie, sondern wir leben mitten in einer Pandemie. Aber auch eine, die uns noch eine ganze Weile begleiten wird. Ganz optimistisch gesprochen mindestens mal dieses Jahr. Und deshalb müssen wir einen Zustand jetzt erreichen, wo wir sagen, das können wir auch auf eine solche lange Distanz durchhalten.
Politisch nachvollziehbar, aber wie ist das wissenschaftlich? Führen diese Lockerungen uns direkt hinein in die gefürchtete zweite Welle? Was ist an diesen Lockerungen möglicherweise problematisch? Darüber sprechen wir gleich mit unserem Corona-Experten. Und wir sprechen über die SPD, die wieder einmal ziemlich viel Porzellan im eigenen Haus zerschlagen hat. Bei der Nominierung der neuen Wehrbeauftragten. Hören wir den grünen Bundestagsabgeordneten Tobias Lindner.
Wenn man sich das Verfahren anschaut, wie die SPD Eva Högel nominiert hat, dann reiht sich das in den Umgang der Sozialdemokratie mit Kurt Beck, Martin Schulz, Sigmar Gabriel und Andrea Nahles ein. Also der personelle Kollateralschaden ist ja massiv.
Ja, und es ist auch wirklich merkwürdig. Wieso produziert ausgerechnet die selbsternannte Friedenspartei so viel Unfrieden im eigenen Haus? Auch das gleich ein Thema in der Tag an diesem Donnerstag, den 7.5.2020. Ich bin Philipp May. Hi. Volkart Wildermuth ist Wissenschaftsjournalist und als aufmerksame Hörer dieses Podcasts wissen Sie es hier bei uns im Deutschlandfunk, der zuständige Experte für die Corona-Pandemie. Hallo Volkart.
Hallo.
Volkart, wir hatten heute in der Mittagssendung den Chef der Virologie der Uni Köln, Herbert Pfister, im Programm und der sagt, die Lockerungen, die sind gut, wir können uns das leisten, solange die Leute diszipliniert bleiben und sich an die Abstandsregeln, die ja weiterhin gelten, halten. Deckt sich das mit dem, was du so hörst?
Ja, ich habe mit allen möglichen Mathematikern, Modellrechnern gesprochen. Ich habe mit Virologen gesprochen in den letzten Tagen. Und wenn man da so reinhört, dann sagen die, ja, es gibt Spielraum für Lockerungen, aber der ist nicht besonders groß. Mhm. Und wenn man dann fragt, wie, wenn ihr die Politik machen dürftet, was würdet ihr machen, dann sagen die meistens, wir sind froh, dass wir das nicht machen dürfen. Aber wenn, dann sagen sie, es wäre super gewesen, wenn wir jetzt nicht alles gleichzeitig machen, sondern wenn wir das ein bisschen gestaffelt hätten, um einfach zu sehen, was welchen Effekt hat. Das ist natürlich eine wissenschaftliche Perspektive, aber alle sind sich schon einig dran. Die Zahlen gehen in Deutschland deutlich zurück. Das heißt, wir haben auch wieder Spielraum, die Sache etwas lockerer anzugehen.
Also Lockerung ja, aber ein bisschen zu viel, weil man eben sozusagen auch gucken möchte. Jede einzelne Lockerung kann man am besten überprüfen, wenn man tatsächlich nur eine macht, weil dann kann man das möglicherweise direkt an den Fallzahlen erkennen. Okay, das war jetzt zu viel oder das war zu wenig sozusagen, aus rein wissenschaftlicher Perspektive.
Genau, das ist ja so. Wir wissen noch gar nicht, welche der Dinge, die wir alle gemacht haben, wirklich den stärksten Effekt hatten. Also klar, das Verbot von den Massenveranstaltungen, das hat schon zu einem Absinken der Zahlen in Deutschland geführt. Das war in jedem Fall wichtig und das läuft ja auch schon weiter. Mhm. Aber was dann danach passiert ist, dann kamen die Schulschließungen, dann kam parallel die Ansage, bitte seid vorsichtig, reduziert die Kontakte. Viele Leute haben auch schon angefangen, im Homeoffice zu arbeiten. Dann kam die Schließung von praktisch dem gesamten öffentlichen Leben. Und wenn man jetzt das wieder hochfährt, wäre es schön zu sehen, okay, die Schulöffnung, vielleicht ändern die gar nichts an dem Verhalten des Virus. Dann wäre es ein wichtiger Hinweis, dann könnte man sagen, ja, hier kann man jetzt noch weitergehen. Aber weil eben alles gleichzeitig passiert, die Schulen werden aufgemacht, die Geschäfte werden aufgemacht, die Restaurants gehen wieder auf, in einigen Regionen sollen die Kinos aufmachen. Also das heißt, man wird das jetzt, ist ein großes Kuddelmuddel und man wird sehen, wie es die Zahlen wieder hochgehen, das lässt sich nicht vermeiden. Und dann wäre es natürlich schön zu wissen, warum, aber da werden wir eben ein bisschen im Dunkeln tappen.
Also das heißt jetzt auch, es werden ja wahnsinnig viele Studien gemacht. Einige sind groß in den Medien, von anderen kriegt man eher wenig mit. Aber natürlich läuft die Wissenschaft gerade auf Hochtouren. Kann man im Prinzip immer noch gar nicht sagen, was jetzt die großen Infektionstreiber gewesen sind, beziehungsweise was wirklich so die goldene Maßnahme jetzt war in den letzten Wochen und Monaten, die wirklich dafür gesorgt hat, dass die Zahlen absinken?
Also wahrscheinlich ist es ja nicht die eine goldene Maßnahme und dann wird alles gut. Davon kann man nicht ausgehen. Was man sagen kann, ist, dass eben bestimmte Ereignisse besonders problematisch waren. Ich erinnere da nur an diese eine Karnevalssitzung, die den ganzen Ort gangelt, eben mehr oder weniger mit Covid versorgt hat.
Champions League Fußballspiel in Bergamo zum Beispiel.
Genau, es gibt so ein paar Ereignisse, wo man wirklich sieht, es gibt diese rasante Verbreitung in der Gruppe. Und das hängt viel damit zusammen, wenn man jetzt die Leute fragt, warum ist eigentlich eine Karnevalssitzung so problematisch und vielleicht problematischer als ein klassisches Konzert in der Elbphilharmonie, dann sagen die Forscher, dass das vielleicht wirklich daran liegt, da ist man laut. In so einer Karnevalssitzung, man muss lauter reden, um überhaupt gehört zu werden. Dann werden gemeinsame Lieder gesungen und das alles bringt richtig Virus in die Luft. Während wenn man still zusammensitzt und ein Konzert hört, ist das vielleicht alles nicht so schlimm.
Aber spricht fürs Kino.
Das ist in jedem Fall, das spricht definitiv fürs Kino. Und wenn man dann noch den Mund mit Popcorn voll hat, kommt vielleicht auch nicht so viel raus.
Ja. Nein, man darf aber nicht in die gleiche Popcorn-Tüte greifen wie der Nachbar, auch ganz wichtig.
Ja, davon würde ich abraten. Ja. Lieber zwei kleine. Okay. Nee, aber das ist schon klar, dass diese engen Ereignisse, wo es laut wird, dass das problematisch ist. Und dann muss man sehen, bei den Schulen. Bei den Schulen gibt es erstaunlich wenig Studien, finde ich. Aber das ist eben natürlich immer leichter, im Nachhinein zu sagen, hättet ihr doch mal schon von Anfang an die Schulen im Blick gehabt. Aber die wenigen Daten, die man hat, da gibt es eine Schule in Frankreich, da ist das Virus durchgesaust wie nix. Also da gibt es offenbar an Schulen Situationen, die problematisch sind. In anderen Regionen, die dann wieder Schulen geöffnet haben, mit mehr Vorsichtsmaßnahmen, da ist es dann nicht so doll gewesen. Also ich glaube, bei den Schulen, der Christian Drosten hat das so ausgedrückt, man muss vermeiden, dass die Schulen Situationen wie in Ischgl haben, also dass die ganzen Gymnasiasten eng zusammenstehen, sich erstmal in den Arm nehmen und dann sich erzählen, wie schlimm jetzt die letzten Wochen im Lockdown waren, ganz eng gekuschelt. Das ist sicher ein Fehler, aber wenn die so auseinandergesetzt werden, dann ist da sicher mehr Spielraum.
Jetzt soll das Infektionsgeschehen deutlich stärker regional betrachtet werden. Also von Landkreis zu Landkreis, die, wenn man so will, die Heinsbergisierung des Infektionsgeschehens, auch im Hinblick auf mögliche Konsequenzen, denn wenn irgendwo die Fallzahlen hochgehen, macht das bei den deutlich unterschiedlichen Fallzahlen nicht Sinn, weil es eben in Bayern ganz anders ist als in Mecklenburg-Vorpommern? Oder ist es dann doch ein gefährlicher virologischer Flickenteppich, der dann in Deutschland entstehen könnte, bei dem sich dann auch keiner mehr auskennt?
Na, erstmal macht es Sinn, denn tatsächlich sind die Verhältnisse sehr unterschiedlich. Also Mecklenburg-Vorpommern, wenn man da auf die Karte des Robert-Koch-Instituts blickt, also da gibt es maximal 5 Fälle pro 100.000 Einwohner, also sehr wenig. Wenn man dagegen den Blick nach Bayern senkt, da sind die allermeisten Landkreise so zwischen 5 und 25 und einige eben auch noch deutlich höher. Also die Realität ist einfach sehr unterschiedlich in den verschiedenen Bundesländern und darauf zu reagieren, finde ich erstmal sehr vernünftig. Jetzt gibt es da aber einen Haken an der Sache. Erstens, wenn ich jetzt von dem einen Landkreis in den anderen Landkreis reise, woher weiß ich denn, dass plötzlich neue Regeln für mich gelten? Also das ist aus Sicht von uns allen eine Schwierigkeit, wenn wir uns ein bisschen bewegen, da das alles im Blick zu halten. Problematisch ist auch, dass die Reaktion auf Landkreisebene dann aber auch Konsequenzen auf den Landkreis hat. Also wenn ich in einem Landkreis bin und sehe, okay, hier bei mir steigen die Fallzahlen und wenn ich dann sage, wir müssen wieder ganz streng dagegen vorgehen, dann schade ich der Wirtschaft bei mir vor Ort. Und das ist eine sehr schwierige Entscheidung. Ja. Und deshalb ist es manchmal gut, wenn die Entscheidung eben nicht vor Ort direkt getroffen wird, wo man dann auch die Konsequenzen direkt abkriegt, sondern so eine Ebene höher.
Wo man den Ladenbesitzer dann möglicherweise kennt, der schließen muss.
Ja, also das gibt's tatsächlich. Ich habe in anderem Zusammenhang mit Leuten gesprochen, die solche, jetzt nicht Ladenbesitzer, sondern wo es um Restaurants und Fleischfabriken geht, die eben dort Hygiene durchsetzen müssen. Und die sagen, das ist manchmal sehr schwer, weil eben gerade der Landrat sagt, okay, wir wollen das jetzt nicht an die große Glocke hängen, damit eben unsere Geschäfte nicht geschädigt werden. Und sowas muss jetzt wirklich verhindert werden bei Covid-19. Deshalb denke ich, ist es wichtig, dass die Bundesländer ihre diversen Landkreise dann auch so wirklich im Blick haben.
Verstehe ich. Jetzt sind ja noch ein paar, sagen wir mal, umstrittene Maßnahmen gelockert worden, beziehungsweise es gibt noch ein paar Lockerungen, die jetzt umstritten sind. Da sind die Kontaktbeschränkungen. Es dürfen sich jetzt erst einmal zwei Haushalte, egal welcher Größe, treffen können. Also sagen wir so, der Grillabend mit der befreundeten Familie, der ist jetzt wieder erlaubt. Ist das vertretbar oder ist das ein zu großes Risiko?
Also ich glaube, erstmal ist es a priori vertretbar. Also gerade, wenn wir jetzt wieder nach Mecklenburg-Vorpommern gucken, da ist das, glaube ich, überhaupt kein Problem. Wenn ich jetzt in so einem südbayerischen Landkreis leben würde, wäre ich vielleicht dann ein bisschen vorsichtiger, einfach weil da die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich da jemanden treffe. Diese Kontaktbeschränkungen, die sind in jedem Fall sinnvoll. Und das sieht man jetzt ja auch, wenn man hier in Berlin auf die Straße geht. Viele Leute tragen den Mundschutz, aber ich bemerke schon in den letzten Tagen, am Anfang vor einer Woche, wenn ich da über den Kudamm gegangen bin, da wohne ich, wenn ich da über den Kudamm gegangen bin, die Leute haben echt Abstand gehalten. Und jetzt knubbelt sich's einfach mehr.
Hast du neulich auch schon getroffen? Also es ist tatsächlich so eine als wir das letzte Mal gesprochen haben, vor zwei Wochen oder so, da war es der Markt, wo du das beobachtet hast. Das
ist genau, so eine, also... Ja. Ich habe wirklich den Eindruck, durch die Lockerung entsteht so der Eindruck, ist gar nicht mehr so schlimm. Aber tatsächlich, dieses Virus ist nach wie vor da und das nutzt jede Lücke, die wir ihm bieten. Und deshalb geht es eben, die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten haben gesagt, wir müssen jetzt die Verantwortung an die Länder delegieren und jeder muss Verantwortung übernehmen. Das betrifft nicht nur die Politik, das betrifft auch uns alle. Also wenn wir alle mitmachen und wenn wir alle versuchen, die Kontakte vernünftig zu gestalten, ich glaube, dann kommen wir da gut durch. Wenn wir jetzt aber alle den Eindruck haben, ach, ist vorbei, bei uns im Landkreis ist ja nichts los, das kann sich schnell ändern.
Mhm. Volker, über eine Sache will ich auf jeden Fall noch mit dir sprechen, und zwar über die zweite Welle. Das ist ja die große Mahnung, die jetzt viele Virologen und Wissenschaftler abgeben in den letzten Tagen oder abgegeben haben, dass diese zweite Welle, wenn wir jetzt nicht aufpassen, kommen wird und dass sie uns umso härter treffen wird. Ist es tatsächlich sicher gesagt, dass diese zweite Welle irgendwann über uns hineinbrechen wird?
Jein. Also wenn man in die Geschichte zurückgeht, an diese große Grippeepidemie, die spanische Grippe nach dem Ersten Weltkrieg, da war es wirklich so, die ist einmal um den Globus gelaufen und dann noch ein zweites Mal und dabei sind viel mehr Leute gestorben. Deshalb sind Epidemiologen vorsichtig. Die haben einfach diese geschichtliche Erfahrung, Atemwegserkrankungen, die können nochmal wiederkommen und dann richtig heftig. Und davor haben alle Angst. Aber jetzt ist eben Covid-19 eine eigene Erkrankung. Das ist eben nicht die Grippe. Und insofern weiß keiner so genau, wie es eigentlich steht und ob da tatsächlich sich was tun wird oder nicht. Aber sicher ist, und wenn wir mit allem aufhören, das Virus ist unterwegs, dann kommt es sicher rüber. Wir müssen jetzt einen Weg finden, wie wir das Virus, ich sag mal, in Schach halten und trotzdem unser Leben so weit wie möglich normal führen können. Ich habe gerade Urlaub für August gebucht in der Müritz mit dem Segelschiff. Ich hoffe, das klappt und werde jetzt die nächsten Wochen und Monate sicher versuchen, die Kontaktbeschränkungen so weit wie möglich einzuhalten, damit dieser Urlaub tatsächlich auch stattfinden kann. Denn ich denke, wenn wir alle zu locker werden, dann wird das nichts mit Segeln auf der Müritz.
Das heißt also, wenn wir über den Sommer die Zahl der Neuinfektionen weiter so niedrig halten können, wie jetzt eben durch konsequentes Social Distancing zuvorderst, ein paar hundert täglich vielleicht, das würde dann dazu führen, dass wir möglicherweise auch um so eine zweite Welle herumkommen.
Ja, also vorhin hat eine Epidemiologin im Deutschlandfunk was erzählt, die sagte, ideal wäre es, wenn wir keine neuen Fälle hätten, dann müssen wir uns keine Sorgen machen, dann brauchen wir auch keine Kontakteinschränkungen mehr zu haben.
Ist das realistisch?
Davon sind wir noch entfernt. Ja, deshalb, da wollte ich gerade drauf kommen. Ich habe mir daraufhin nochmal diese Karte vom Robert-Koch-Institut angeguckt. Die haben so eine Deutschlandkarte, da sind die Fälle der letzten 7 Tage auf Kreisebene aufgezeichnet. Und da sieht man eben so, hellgelb ist eingezeichnet, wenn zwischen keinem und 5 Fällen pro 100.000 sind. Also das ist schon wirklich wenig. Und wenn man sich so die Deutschlandkarte anguckt, so Pi mal Daumen, würde ich jetzt sagen, die Hälfte der Landkreise, die haben das schon erreicht. Also wir sind, glaube ich, durchaus auf einem guten Weg. Und wenn man diese Karte sich in den letzten Tagen immer wieder mal angeschaut hat, dann sieht man, dass die tendenziell immer heller wird. Also ich glaube, wir bewegen uns auf die richtige, in die richtige Richtung und wir haben wirklich viel erreicht. Und jetzt mit dieser Öffnung, die kommt, die können wir uns einerseits leisten, weil wir was erreicht haben und andererseits müssen wir jetzt wirklich gucken, dass wir uns da nicht wieder so gelbe und dunkelgelbe Nester schaffen, von denen aus sich das dann alles ausbreitet. Also diese Wachsamkeit auf Kreisebene, die ist jetzt, glaube ich, alles entscheidend und da werden wir selber als Bürger was dazu beitragen können, indem wir uns eben an die Regeln halten, vor allem Abstand halten. Und dann werden wir da auch gut durchkommen, wenn wir das schaffen.
Es gibt in jeder Partei bzw. in jeder Fraktion Politiker, über die ist man als Journalist, der eine Frühsendung mit Interviews zu bestücken hat, ziemlich froh, weil die ducken sich auch dann nicht weg, wenn die anderen kneifen. Und zu diesen Politikern gehörte auch der SPD-Chefhaushälter im Bundestag, Johannes Kahrs. Ich habe mal geguckt heute im Archiv, über die Jahre sind da ziemlich viele Interviews im Deutschlandfunk zustande gekommen.
Schönen guten Morgen, Herr Kahrs.
Moin.
Guten Tag, Herr Kahrs.
Moin.
Guten Tag, Herr Kahrs.
Moin.
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 Moin, Herr Heckmann.
Moin, Herr Zagatta.
Herr Kahrs, auf wen?
Tja, also jetzt kein Moin mehr, auch nicht mehr auf Twitter, wo er auch täglich mit Moin grüßte. Seinen Account hat er direkt gelöscht. Johannes Kahrs, bis vor kurzem noch einer der einflussreichsten Strippenzieher im Bundestag, hat sein Bundestagsmandat zurückgegeben. Etwas überraschend, weil er nicht zum neuen Wehrbeauftragten des Bundestags gewählt wurde, sondern seine SPD-Fraktionskollegin Eva Högel. Gerade eben ist die Wahl vollzogen worden. Und mal wieder hinterlässt eine Personalentscheidung in der SPD ein Trümmerfeld, denn da ist ja auch noch der bisherige Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels über die Parteigrenzen geschätzt, der ebenfalls ausgebotet wurde. Ich erreiche jetzt Frank Capellan, unseren SPD-Kriegsberichterstatter, kann man schon fast sagen. Im Homeoffice sitzt du und hast den Fernseher bzw. den Bundestag im Hintergrund laufen und jetzt bist du mit mir verbunden. Hallo Frank.
Moin.
Moin.
Ja.
Sehr schön.
Ich musste lachen mit dem Moin. Ja. So kenne ich Johannes Kahrs auch. Ich habe ja auch etliche Interviews mit ihm gemacht und habe ihn immer wieder mal getroffen. Und ja, du sagst es, ich sitze im Homeoffice und sehe hier gerade bei Phoenix Eva Högel, die so gerade eben gewählt worden ist im Bundestag. Das hat sich lange hingezogen heute. Und wir waren ja auch schon ein bisschen früher verabredet, wir beide. Und ich habe gesagt, lass uns das Ergebnis mal abwarten. Nicht, dass wir da noch eine Überraschung erleben, weil diese Wahl ja doch sehr umstritten war. Mhm. Du hast es angedeutet.
300, wie viel hat sie jetzt Stimmen bekommen? Sie brauchte die
Kanzlermehrheit? 389. Ja. Und sie brauchte die Kanzlermehrheit, 355. Also hat alles gereicht.
Ja.
Aber die FDP hatte ja schon gesagt vorher, Christian Lindner sagte, Eva Högel, die ist beschädigt, so wie sie da ins Amt gekommen ist. Da kann man nicht drum herum reden. Das ist sicherlich auch eine Belastung, würde ich auch so sehen. Lindner hat gesagt, von der FDP bekommt sie keine Stimmen. Und als sie dann vor ein paar Minuten, als das Ergebnis, ich mache gerade mal den Fernseher wieder leise, ich kann jetzt eh nicht zuhören, als da dann das Ergebnis im Bundestag verkündet wurde, da gab es auch einen lauten Zwischenruf, der kam wohl aus den Reihen der AfD, eine Schande. Das ist alles auf dem Rücken der Soldaten ausgetragen worden, Parteiengeschacher und so. Sowas haben wir nicht erlebt. Da gab es dann einen Ordnungsruf vom Bundestagsvizepräsidenten von Wolfgang Kubicki und hat gesagt, das gehört sich nicht hier im Parlament. Das ist eine demokratische Entscheidung. So ist es ja nun. In der Tat, aber eine umstrittene Entscheidung war es allemal.
Also eine hochkontroverse Wahl von Eva Högel zur neuen Wehrbeauftragten. Und um das zu verstehen, fangen wir am besten nicht mit Johannes Kahrs an, sondern mit dem scheidenden Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels, auch ein SPD-Mann, der gerne weitermachen wollte, ebenfalls. Warum musste der aus Sicht von SPD-Fraktionschef Rolf Mütze nicht weg?
Ja, das ist die ganz große Frage. Kann uns keiner so richtig schlüssig erklären, er selbst auch nicht. Ich habe ihn heute Morgen noch in einem Interview gesehen, da hat er mehr oder weniger drumherum geredet. Es wird immer wieder betont von der SPD, Hans-Peter Bartels hätte gewusst, dass es nur eine Amtszeit für ihn geben würde, also 5 Jahre Wehrbeauftragter, dann soll ein anderer ran. Er selber sagt, das sei so nicht gewesen. Er hat sogar einen offenen Brief geschrieben, als dann in der vergangenen Woche dann bekannt wurde, dass er es nicht mehr werden soll. Da hat er gesagt, das war alles nicht abgesprochen mit mir. Niemand hat mit mir geredet. Also da kann man nur mutmaßen, dass Bartels Mützenich möglicherweise zu forsch war. Er hat immer wieder mehr Geld gefordert für die Bundeswehr. Mützenich steht für den Friedenspolitiker, der abrüsten will, weniger Geld in die Bundeswehr stecken. Auf der anderen Seite weiß auch er, dass die Bundeswehr unterfinanziert ist. Also so richtig kann man es nicht erklären. Und Hans-Peter Bartels war angesehen, das haben wir zumindest immer wieder gehört, das haben mir auch Kollegen erzählt, die viel mit ihm zu tun haben, war angesehen in der Truppe. Also er hatte einen Draht zu den Soldaten. Und so ein Wehrbeauftragter ist ja so eine Art Kummerkasten, Bindeglied zwischen der Truppe und dem Bundestag. Und das sagen eigentlich alle, hat er ganz gut gemacht.
Mhm. Dennoch war es ja schon lange absehbar, dass Bartels wahrscheinlich aus SPD-Sicht, aus Fraktionssicht nicht nochmal nominiert werden sollen. Wir haben die Gerüchte, dass Johannes Kahrs diesen Job haben möchte. Die kennen wir schon seit Monaten, wurde darüber berichtet. Sollte er ursprünglich den Job auch kriegen aus der Sicht von Rolf Mützenich?
Also es wird zumindest erzählt, dass Rolf Mützenich es versucht hat. Also er hat mit der Union gesprochen, das ist verbrieft. Also er hat auch mit der Verteidigungsministerin gesprochen, mit Annegret Kramp-Karrenbauer, hat sie gefragt, was halten Sie davon? Johannes Kahrs ist nicht unumstritten, gerade in Reihen der Union. Da ist bei manchen schon etwas hängen geblieben. Da ist mir auch persönlich in Erinnerung geblieben die Debatte über die Homo-Ehe, als die Kanzlerin eher zufällig dieses Thema abgeräumt hat. Johannes Kahrs hatte sich da immer für stark gemacht, also für diese sogenannte Homo-Ehe. Und da waren auch viele in der Union ja nicht begeistert, als Merkel dem dann plötzlich zugestimmt hat. Und Kahrs hat damals den Finger in die Wunde gelegt. Ich erinnere mich noch an die Bundestagssitzung, wo er ihr vorgehalten hat, also Merkel vorgehalten hat. Sie haben das jahrelang blockiert und dann en passant in einer Talkrunde gewissermaßen diese hohe Homo-Ehe einfach durchgewunken. Und danke für gar nichts war so ein Satz, der dann typisch war für Johannes Kahrs. Also er war da richtig aufgebracht und da gab es die Mutmaßung, dass das jetzt vielleicht hängen geblieben sein könnte bei vielen in der Union. Aber die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat dann gesagt, ich kenne Kahrs nicht wirklich näher und eine Liebesbeziehung wird da sowieso nie zwischen Verteidigungsministerin und dem Wehrbeauftragten. Also von mir aus soll das werden, so wird das zumindest kolportiert. Angeblich waren es dann Merkel und Brinkhaus, Ralf Brinkhaus, der Unionsfraktionsvorsitzende, die dann Bedenken gegenüber Kahrs angemeldet hätten. Kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, dass Angela Merkel wirklich so nachtragend ist. Mhm. Also diese Geschichte mit der Homo-Ehe. Ich glaube eigentlich nicht, dass Angela Merkel wirklich so nachtragend ist. Kann ich mir nicht vorstellen, was er falsch gemacht hat, meiner Ansicht nach, Johannes Kahrs. Und das haben ihm viele in der SPD-Fraktion übel genommen. Er hat Pflöcke eingerammt. Mhm. Er ist ja Haushaltspolitiker gewesen und hat da am Stellenplan für den Wehrbeauftragten, für die Mitarbeiter schon rumgebastelt, so in der Ahnung, ich werde das jetzt und dann mache ich es mir da gemütlich und sorge dafür, dass ich entsprechend auch Geld und Personal zur Verfügung habe. Und da war er offenbar zu selbstsicher, dass er es wirklich wird. Und sowas kommt dann auch nicht gut an bei
aber das scheint ja, aber das scheint ja, dass er es mit Mützenich irgendwie schon vorher abgesprochen hat.
Zumindest hat Mützenich nicht von vornherein versucht, ihn zu verhindern. Sag ich ja eben. Also er hat dann schon Gespräche geführt, auch mit der Union. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Rolf Mützenich als Fraktionschef hat auch noch ein anderes Problem, auch ein SPD-internes Problem, was ich, jemand sagte jetzt, das ist so der Kollateralnutzen der ganzen Geschichte, was sich jetzt lösen lässt. Der muss nämlich einen Platz freimachen im Bundestag für Michael Müller, den regierenden Bürgermeister von Berlin. Der will in den Bundestag oder er soll auch in den Bundestag, sagen viele, damit Franziska Giffey, die Familienministerin, ihn beerben kann. Und sie ist nach Ansicht der Sozialdemokraten die Einzige, die dafür sorgen kann, dass Berlin weiterhin in SPD-Hand bleibt. Also Högel wird jetzt Wehrbeauftragte, muss ihr Mandat abgeben, hat ihr Mandat in Berlin-Mitte und das passt genau, dass Michael Müller da reinkommt. Da lachen mich alle aus bei den Sozis, wenn ich diese These anbringe, aber das bestärkt mich eher darin, weil dann immer wieder gesagt wird, null, das hat null eine Rolle gespielt, aber ich glaube das einfach nicht. Das war auch so eine Überlegung, die ein SPD-Fraktionsvorsitzender machen muss. Ich glaube allerdings, Rolf Mützenich hat sich ein bisschen verzockt und nicht so richtig gesehen, was er damit auslösen würde. Also, dass Johannes Kahrs die Brocken hinschmeißen würde von heute auf morgen und sagt, ihr könnt mich mal, ich gehe jetzt.
Ist ja auch irgendwie jetzt auch nicht so ganz der perfekte Stil, wenn man nur, weil man ein Amt nicht kriegt, direkt die Brocken hinschmeißt, oder? Kann man ja auch kritisch sehen.
Das passt aber irgendwie schon zu ihm. Der Johannes Kahrs ist eine Type im Bundestag gewesen, muss man jetzt sagen. So ein Mensch, der klare Ansagen liebt, kurze, knappe Ansagen. Ein Parteifreund hat über ihn gesagt, so Lese war nie seine Art. So habe ich ihn auch erlebt. Der war auch immer so ein Strippenzieher, Haushaltspolitiker, wie gesagt, hatte eine Ader auch für die Kultur. Hat viel getan für Hamburg auch, wo er herkommt, hat Geld nach Hamburg gebracht, was man ihm negativ ausgelegt hat, dass er zu sehr Hamburger Interessen für seinen Wahlkreis da geltend gemacht hätte. So, und wenn der sich was in den Kopf gesetzt hat und dann kriegt das nicht, und dass er sich das in den Kopf gesetzt hatte, das hat er uns ja auch erzählt, ist ganz witzig, ich habe heute Morgen um 7 noch eine SMS von ihm bekommen, wo er sich für die gute Zusammenarbeit bedankt, also ein Frühaufsteher ist er auch, ja. Er hat ja auch eine Affinität zur Bundeswehr, oberster Reserve, so, und der hatte sich das so in den Kopf gesetzt, hat es gesagt, ich wollte mich verändern, ich wollte jetzt mal was anderes machen und Bundeswehr war immer mein Ding, aber dafür bewirbt man sich nicht für das Amt des Wehrbeauftragten, da wird man vorgeschlagen und dann war er eben sauer am Ende und dann hat das entspricht schon irgendwie seinem Naturell, dass er dann sagt, jetzt könnt ihr mich mal, jetzt höre ich auf. Dass es nicht gut ist, keine Frage. Schlechter Verlierer, kann man so sehen. Ja, sehe ich auch so.
Wie ist das in der Fraktion, das Stimmungsbild? Du hast es gerade gesagt, Kahrs war ein Strippenzieher, hatte viele Feinde, aber er hatte natürlich auch Verbündete. Polarisiert jetzt diese Entscheidung innerhalb der Fraktion, so wie sie nach außen hin polarisiert, Eva Högel, die mit der Bundeswehr bisher noch nichts zu tun hatte, zur Wehrbeauftragten zu machen?
Man darf ja nicht vergessen, er ist auch Sprecher, Chef des Seeheimer Kreises, also der konservativen Sozialdemokraten. Und da hat jetzt Rolf Mützenich möglicherweise auch ein Problem, denn er hat ja eine Fraktion übernommen von Andrea Nahles, die total zerstritten war. Wir erinnern uns ja noch, wie der Sturz von Andrea Nahles in der Fraktion begonnen hatte, wie da Angriffe gegen sie gefahren wurden, die unter die Gürtellinie gingen. Und da wollte ja Mützenich gerade moderieren. Da haben alle gesagt, ja, mit seiner Art, so der fröhliche, gelassene Rheinländer, kann er das auch, der Kölner Mützenich, und die Fraktion wieder zusammenbringen. Aber da könnte jetzt durchaus sein, dass da was hängen bleibt, also von den Seeheimern, dass man sagt, du, Mützenich, hast den in den Rücktritt getrieben. Das war alles schlecht kommuniziert, wie das gelaufen ist. Auf der anderen Seite, nach außen hin, war es jetzt bei der Nominierung von Eva Högel in dieser Woche, wann war es, am Dienstag in der Fraktionssitzung so, dass alle für Högel gestimmt haben, bis auf zwei, die sich enthalten haben. Also da gab es dann nicht den großen Aufstand. Will man sich vielleicht aber auch nicht erlauben, nach allem, was früher so in der SPD-Fraktion passiert ist, dass man diese Personalie jetzt noch weiter eskalieren lässt, ist, glaube ich, schon schlimm genug, so wie es jetzt gelaufen ist, dass es eben Protest auch von anderen gab, Union und FDP, die dann gesagt haben, warum lasst ihr eigentlich nicht den Bartels, der soll da ruhig nochmal weitermachen.
Es tut ja schon fast irgendwie weh, sich das mit anzuschauen, mit welcher traumwandlerischen Sicherheit die SPD ihre Personalentscheidung zumindest von außen gesehen versemmelt, sowohl in der A-Note als auch in der B-Note. Es bleibt ja jetzt doch wieder, keine Partei behandelt ihre eigenen Leute so schlecht wie die Sozen.
Ja, obwohl eigentlich haben wir gar nicht drüber gesprochen, so über Eva Högel, die wollte man ja eigentlich gut behandeln, jetzt endlich mal gut behandeln. Das war ja auch so eine Überlegung von Rolf Mützenich. Eva Högel ist ja keine schlechte, die ist eine gute Rechts- und Innenpolitikerin und der hat man so viel immer wieder mal versprochen.
Das stimmt.
Und da sah sich Mützenich jetzt wohl auch am Zuge, mal zu sagen, jetzt bist du mal dran und jetzt habe ich hier den Posten der Wehrbeauftragten, macht sich ja auch gut, das wäre die zweite Frau in diesem Amt überhaupt. Die CDU hat mal Claire Marienfeld gehabt, 95 bis 2000, damit will man ja auch punkten. Also das will ja auch, zu sagen, wir schicken jetzt eine Frau hin. So, der wollte man was Gutes, der Eva Högel, die sollte ja mal, war im Gespräch als Arbeits- und Sozialministerin, dann kam Hubertus Heil, sie sollte Justizministerin werden als Nachfolgerin von Katharina Barley, ging aber nicht, weil mit Giffey schon eine Berlinerin im Kabinett war, spielt dann auch immer wieder Rolle, dann wurde es eben Christine Lambrecht. So, also man wollte ja eigentlich was Gutes, aber natürlich hast du recht, man steht jetzt wieder da, als gäbe es nur Intrigen und Parteispielchen in der SPD, in der Fraktion. Auf der anderen Seite darf man, glaube ich, auch nicht, und das bleibt ja immer so hängen, nur die Sozies zerlegen sich selbst, die haben sicherlich auch einen Drang dazu, ja.
Ja, es ist witzig, ich habe dann nochmal überlegt, was war in der Union los, wenn de Maizière, Innenminister, geräuschlos entsorgt. Hermann Gröhe, Gesundheitsminister ehemals gewesen, auch abgeschoben ins zweite Glied vom Ministerposten. Bei der CSU, gut, da gibt es jetzt vielleicht Hans-Peter Friedrich und Ramsauer, die im Hintergrund immer mal wieder ein bisschen meckern. Aber das wird eigentlich immer nur so als Folklore abgetan. Aber bei der SPD, da gibt es dann immer direkt den Totalschaden und die Vernichtung.
Ja, aber jetzt fällt mir Volker Kauder ein bei der Union, wie der abgesägt worden ist von Ralf Brinkhaus. Ja. Also das war ja auch nicht ohne, wie das gelaufen ist. Oder wenn du dir jetzt anschaust, wie es um die Nachfolge von Kramp-Karrenbauer läuft, also von Friedrich Merz. Gut, jetzt sind wir im Corona-Modus, dann spielt das alles nicht mehr die Rolle und die Union ist auf einmal wieder über 40%. Aber die haben sich ja auch selbst zerlegt und die persönlichen Angriffe von Friedrich Merz auf Angela Merkel. Also ich will sagen, oder Laschet und Röttgen und so, die kommen ja da auch ins Spiel. Also was da läuft, ist ja, da haben ja auch die Sozialdemokraten gesagt, so insgeheim sich gefreut, jetzt ist bei denen auch mal was los. Also die können das auch sich streiten. Ja. Aber der Eindruck ist, dass das verneint auch kein Sozialdemokrat zu sagen, ja, wir können das besonders gut, uns mit uns selbst beschäftigen, eigene Erfolge schlecht reden, aber eben auch Personalien so besprechen, wie wir es tun.
Wobei jetzt hier noch eine Sache dazu kommt natürlich, wenn ich sage, okay, dass es um Parteichef Hauen und Stechen gibt und dass es, na, dass da viele Leute sind, die sich da wirklich dann zerstreiten und dass es um Richtungsstreit geht. Ja. Verstehe ich. Fraktionschef, genau das Gleiche. Hier geht es jetzt um den Wehrbeauftragten. Und trotzdem, es ist ja eigentlich ein Pöstchen, das auch häufig dann als Zuckerl zu vergeben ist. Du sagtest gerade, Eva Högelmann will da was Gutes tun. Und am Ende ist trotzdem eigentlich nur ein riesengroßer Flurschaden da. Weißt du, was ich meine?
Ja, das meinte ich ja auch, dass sich Rolf Mützenich da vielleicht doch ein bisschen verzockt hat. Ne? Dass er das nicht erkannt hat, was das mit sich bringt, wie das auch medial jetzt rüberkommt, dass das doch sehr schadet. Und viele schreiben jetzt, der liebe Rolf, der kann auch anders. Vielleicht wollte er das aber auch mal demonstrieren. Also, wir kennen Rolf Mützenich als bescheidenen, sehr freundlich auftretenden Menschen. Aber ein Fraktionschef muss natürlich auch mal klare Ansagen machen. Und das hat er jetzt mit dieser Personalie versucht, aus vielerlei Gründen. Er macht es aber gerade auch auf anderem Gebiet. Stichwort nukleare Teilhabe, also Einflussnahme auf Atomwaffen in Deutschland, die er aufkündigen will. Also da kommt natürlich, er ist auch ein linker Sozialdemokrat, also da kommt schon ein anderer Stil rein. Und da will er vielleicht auch seine Duftmarken setzen. Da legt er sich gerade mit seinen Verteidigungspolitikern an, mit Fritz Felgentreu etwa oder Karl-Heinz Brunner, die da ganz anderer Ansicht sind. Also da wird auch inhaltlich gestritten, nicht nur, wenn es um eine Personalie geht. Ja, das ist vielleicht auch ein Lernprozess für ihn, jetzt zu sehen, dass es nicht so geräuschlos da über die Bühne ging, wie er das erwartet hatte. Und er hat auch versucht, Johannes Kahrs noch davon abzuhalten, wirklich die Brocken hinzuschmeißen. Ist ihm dann nicht gelungen, das war zu spät. Kahrs hatte alles minutiös vorbereitet. Ich habe versucht, ihn anzusimsen, als diese Fraktionssitzung war. Und dann hat er sofort reagiert mit einer fertig ausformulierten Pressemeldung. Also da war nichts mehr zu machen. Johannes Kahrs war da festgelegt. Da war er bockig. wenn ich das nicht werde, dann ist es das mit mir.
Da hat sich meine Vermutung also wieder bestätigt. Politiker sind auch nur Menschen. Wenn Sie es anders sehen oder genauso, dann schreiben Sie uns an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.